So, Hallöchen. Tim, da sind wir wieder.
Hallo Janis.
Wie geht's dir? Wie war dein Tag heute?
Ja, es ist ja echt warm geworden.
Ja.
Gestern war es ja echt auch ein bisschen schwül. Wir warten auf den Regen. Aber ansonsten ein guter und produktiver Tag bei mir. Bei dir so?
Ja, doch, heute ist Bürotag. Das ist immer ein bisschen anspruchsvoll. Man hat erst eine lange Autofahrt, dann einen langen Büroaufenthalt und dann, ja, arbeitet man zwischendurch auch noch. Viel Buschfunk dabei, was auch nicht ganz so verkehrt ist. Aber das Coolste, heute Pizzatag. Was war deine Lieblingspizza heute? Was war dein Highlight?
Es gab ganz normale Pizza, sowohl Thunfisch als auch Salami. Toll. Kein Chicken Teriyaki oder Hotdog Pizza.
Ja, die Burgerpizza. Komm. Oder hattest du die nicht
Die
probiert?
hatte ich nicht. Bei Pizza bin ich dann da auch eher Traditionalist.
Also vielleicht an der Stelle ein Shoutout an Matthias. Auch Matthias hat die Burgerpizza probiert und er war gar nicht so negativ davon angetan. Also Feedback war, saure Gurken auf Pizza muss man erstmal machen. Aber ja, hat trotzdem geschmeckt, ne? Ist gar nicht so weit weg von Hotdog, will ich sagen.
Ja.
Vom Prinzip her. Kürzlich war die Data Unplugged, vielleicht da einen kurzen Ausflug rein. Dein Feedback, wie fandest du es?
Ja, auf jeden Fall ein deutliches Wachstum. Ja, also das Publikum ist auch deutlich breiter geworden vom quasi KI-Experten, was auch
Ja.
immer das in der Realität dann ist, zu Leuten, die halt wirklich ihre ersten Kontakte mit dem Thema auf der Veranstaltung gemacht haben. Und ja, das finde ich grundsätzlich gut. Ich glaube, wir brauchen da einfach auch mehr Leute, die interessiert sind, um Themen nach vorne zu bringen. Ja.
Ja, und persönlich konntest du was für dich mitnehmen?
Ja, also ich habe eine Masterclass zu diesem ganzen Themenkomplex Vibe Coding genossen. Die hat mir ganz gut gefallen, weil sie halt ja einerseits doch den Hype so ein bisschen transportiert hat, der so darum weht, aber halt bei der ganzen Geschichte doch auch realistisch geblieben ist. Hat mir gut gefallen
Ja.
und ich habe auf jeden Fall auch den einen oder anderen Punkt in mein Notizbuch aufgenommen, den ich so in den nächsten Wochen mal ausprobieren wollte. Wie war
Okay.
es bei dir so? Neue Impulse?
Ja, doch. Ich habe nicht so viele Vorträge gehört, muss ich sagen. Nachhaltig beeindruckt war der Vortrag vom Borussia Dortmund Vorstand oder Präsident, ich weiß es nicht genau, zusammen mit dem Dienstleister Adesso. Aber ich muss sagen, eher von so einer Consulting-Perspektive, als es dann darum ging, ja, beim Mittagessen habe ich den 2000 Personentage verkauft. Da hat man schon die Stirn gerunzelt und gesagt, okay, die Erfahrung haben wir bisher noch nicht gemacht. Ist auch gar nicht so schlimm. Aber das war mal ganz interessant zu hören, so vortragsweise, wie das bei größeren zum Beispiel läuft oder sehr großen. Und ansonsten hatte man natürlich viele Gespräche. Ne? Und ich muss sagen, das, was ich insgesamt am tollsten bei Veranstaltungen generell finde, ist, dass wir oft die Möglichkeit haben, unsere eigenen Kunden und Bekanntschaften mitzubringen und mit denen dann auch nochmal vor Ort zu sprechen. Und dass die sich dann auch die Zeit nehmen, vorbeikommen und ein Pläuschchen halten, mal länger, mal kürzer und man abends vielleicht nochmal irgendwo versagt. Das ist immer ein bisschen mein persönliches Highlight, weil das zeigt eben, dass es ja, dass die Bekanntschaft über die reine Arbeit hinausgehen kann, eben bis hin zu so einem Event, wo die Leute sich dann auch frei dazu entscheiden können, vorbeizukommen. Das finde ich immer toll, wenn sie das tun. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Was mich noch interessieren würde, Vibe Coding, vielleicht ein Satz dazu. Glaubst du daran? Glaubst du an das absolute Vibe Coding?
Natürlich ist hier auch die Antwort Jein.
Okay.
Also das absolute, wenn du es so formulierst, das absolute Vibe-Coding, daran glaube ich im Moment noch nicht so ganz. Was ich aber schon beeindruckend finde, ist, was mittlerweile alles geht an Automatisierung beim Coding und dass wirklich auch Tools jetzt auch in den letzten Monaten signifikant besser werden. Auch so, ich hatte in den letzten Wochen die ein oder andere, ich würde es mal sagen, Vibe-Debugging-Session, Und das hat mir schon ein bisschen die Augen geöffnet. Das war schon wirklich cool, was da mit modernen Tools mittlerweile geht.
Ich finde, man wirkt so alt, wenn man sagt, was heutzutage geht, was mittlerweile geht. Ich finde, das haben meine Eltern, meine Großeltern früher immer gesagt und jetzt sagt man es selbst. Aber du hast natürlich recht. Ich sag mal, die letzten, ich glaube, 3 Jahre inzwischen hat sich so viel verändert. Unfassbare Fortschritte. Ich muss gestehen, was Vibe-Coding angeht, bin ich noch sehr oft im Hassmodus, so ein bisschen. Also oft sind die Vorschläge, die ich kriege, doch nicht ganz zutreffend. Aber auch das habe ich gelernt. Das Problem sitzt oft vor dem Bildschirm und selten dahinter. Auch da will ich ganz ehrlich sein. Das mag also so ein bisschen mir selbst geschuldet sein. Aber vielleicht, ich schreibe es mal auf die Liste, Vibe-Coding als Podcast-Thema im Bereich KI und Data Science. Ist mit Sicherheit eine spannende Sache und vielleicht auch nochmal ein bisschen anders als in der gängigen Softwareentwicklung. Ich glaube, du nutzt es dort auch primär momentan, oder machst du mit Vibe-Coding auch Data Science?
Nee, man könnte jetzt sagen, weil ich im Moment gar nicht so viel Data Science mache, sondern viele andere Dinge, aber ich habe das mal ein bisschen ausprobiert für unseren KI-Führerschein. Ja. Hier mal ein kleines Shoutout, wie man so eine Datenanalyse quasi in so einem Vibe-Modus, ohne irgendwie zu programmieren, machen kann. Das war auch ganz interessant. Ich hätte es jetzt als geschulter Data Scientist anders gemacht, aber so einfach mal so war das schon cool. Aber gerade für so Datenthemen finde ich, da muss es sich auch noch mal zeigen, ob das helfen kann. Können wir ja auch unsere Erfahrungen mal machen und dann berichten.
Ja, vielleicht, falls der eine oder andere Data Scientist hier zuhört und Erfahrungen mit Vibe-Coding im Bereich Data Science gemacht hat, einfach mal gerne den Kontakt aufnehmen. Wir interessieren uns dafür sehr. Du hast gerade KI-Führerschein gesagt. Ein Satz dazu. Ich bin so im Smalltalk-Modus gerade. Mach mal hier ein bisschen Selbstwerbung.
Ja, genau. Also wie wir jetzt ja auch schon beim Thema Data Unplugged ein bisschen anklingen lassen. Das Thema KI kriegt einen immer größeren Stellenwert auch für die, sag ich mal, Gesellschaft in der Breite und vor allen Dingen für den arbeitenden Teil der Gesellschaft in der Breite. Und da haben wir halt von Elio gedacht, okay, jetzt wo immer mehr Endnutzer auch wirklich in Berührung kommen mit KI-Tools, da ist es natürlich total wichtig, die Leute an die Hand zu nehmen, mit auf die Reise und einfach so einen Grundstock an Informationen zu vermitteln, um dann auch mit den Tools gut arbeiten zu können. Und da haben wir halt einen Videokurs entwickelt, also ich federführend, anderthalb Stunden Videomaterial, wo man dann so ein bisschen aufgeschlaut wird zum Thema KI-Tools, aber wo wir auch noch mal ein bisschen weiter ausholen, um so ein paar Grundlagen einfach mal gehört zu haben, die, glaube ich, wertvoll sein können, um mit solchen Tools zu arbeiten. Und es ist ja nicht nur so, dass das allgemein sinnvoll ist, sondern durch den EU AI Act sind ja auch Unternehmen, die Mitarbeitende an solchen Tools arbeiten lassen, eigentlich dazu verpflichtet mittlerweile, solche Schulungen durchzuführen. Und da ist das sicherlich ein gutes Angebot, so einen KI-Führerschein mal zu machen.
Sehr gut. Das richtet sich also an nicht technische Personen oder nicht zwingend an technische Personen, ja. Sehr gut. Ist der schon live, weißt du das?
Live in dem Sinne, dass wenn man uns anspricht, kann man die Videos bekommen.
Ja.
Es ist jetzt keine Plattform in dem Sinne, die wir dafür aufgebaut haben bis jetzt, weil die Resonanz eher war, dass Kunden das auf ihre eigene Plattform einpflegen wollen. Mhm. Und da besteht die Möglichkeit, das zu machen.
Ja, vielleicht wird sich da so ein bisschen noch was tun in naher Zukunft. Auch hier gerne Kontakt aufnehmen bei Interesse. Ansonsten würde ich vorschlagen, gehen wir langsam mal ins Thema, raus aus dem Smalltalk-Modus, rein zu den Faktencheckern. Also das heutige Thema ist ja mehr oder weniger Community Notes versus Faktenchecker. Vielleicht allgemein, was ist Fact-Checking eigentlich? Magst du da ein, zwei Sätze zu sagen?
Ja, Fact-Checking absolut sinnvoll im Kern. Immer dann, wenn wir auf Social Media unterwegs sind, zum Beispiel, aber ja nicht nur, auch weiß ich nicht, es gibt ja auch Fact-Checking im linearen Fernsehen, sage ich jetzt mal.
Okay.
Mittlerweile, wenn man dann so jetzt zum Beispiel im Zuge der Bundestagswahl, wo dann da Debatten im Fernsehen waren und dann konnte man am nächsten Tag Faktenchecks dazu lesen auf Webseiten. Und ich glaube, grundsätzlich ist es ganz wichtig, dass dass man versucht, im öffentlichen Diskurs halt darauf zu achten, klar zu sagen, was denn Fakten sind und was Meinung. Und gerade in Social Media kann man natürlich erstmal viel behaupten,
ja,
und gegebenenfalls auch eine riesige Reichweite damit haben. Und das ist natürlich ein Dilemma.
Ja. Und was wirkt, also geht's. Fact-Checking hat ja verschiedene Ebenen, will ich behaupten, ne? Also was kann man denn alles Fakten checken? Lügen und Unwahrheiten wäre jetzt so das leichte Beispiel, ne, dass man einfach schlicht falsche Aussagen fact-checkt. Aber ist es dann auch wirklich so, dass Meinungen klar deklariert werden dabei? Weißt du das?
Also jetzt eine Meinung ist ja kein Fakt. Erstmal.
Ja.
Ich glaube, was da natürlich immer wichtig ist, ist, das auch als solches dann zu kennzeichnen.
Ja.
Und dann kann man natürlich immer noch checken, wie kommt diejenige Person zu ihrer Meinung. Manchmal versucht man ja, seine Meinung auch mit Fakten zu begründen.
Mhm.
Und auch da lebt man natürlich in den Nuancen. Ob das jetzt, ob man da einordnendes Material zu geben müsste oder nicht, ist dann auf jeden Fall schwierig, weil sich da ja Fakt und Meinung oft auch vermischen können.
Ja. Ich glaube, manchmal gibt es ja auch sehr einseitige Aussagen. Jetzt einfach mal vom persönlichen Gefühl her. Würdest du sagen, dass, also unabhängig davon, ob das jetzt so ist oder nicht, würdest du sagen, dass unvollständige Aussagen, die nur eine bestimmte Sichtweise darstellen oder Sachen aus dem Kontext reißen, dass die gefact-checkt gehören und dass sowas entsprechend gekennzeichnet werden sollte, einfach mal aus dem Bauch raus?
Also ich glaube, da macht es einen Riesenunterschied, von wo das kommt. Ja, wenn das jetzt ein Medium ist, was einen Allgemeinvertretungsanspruch hat oder eine Person, die da auch irgendwie eine Reputation hat, dann finde ich schon, dass sehr einseitige Aussagen problematisch sind und vielleicht gecheckt werden sollten. Wenn man diesen Anspruch allerdings nicht erhebt als Institution oder Person, dann ist es ja erstmal legitim, seine Meinung vielleicht auch so zu vertreten. Jetzt, okay. wenn ich zum Beispiel an diese klassische Fernseh-Talkshow denke, ob ich da solche Formate jetzt gut finde oder nicht. Aber deshalb sind da ja verschiedene Personen, die dann jeweils vielleicht einen sehr einseitigen Standpunkt abgeben und dann hofft man ja, dass sich daraus das Gesamtbild ergibt. Das würde ich dann auch in dem Sinne okay finden.
Okay, und wenn jetzt, ich sag mal, ein Politiker eine Rede hält, darf diese einseitig gehalten werden, deiner Meinung nach, oder sollte man da schon, ich sag mal, alle Seiten beleuchten, weil letztlich ist das ja etwas, da dreht sich der Diskurs um Fact-Checking ja extrem drum, ne?
Ja, das, ich glaube, ist schwierig, wenn man dann auf die Realität trifft, weil in der Realität haben halt irgendwie Menschen eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne.
Ja.
Und deshalb sind, glaube ich, wenn man jetzt so an so eine politische Rede denkt, die alle Seiten beleuchtet, wäre meine These, die hört sich keiner an.
Ja? Okay.
Und dann ist sie auch irgendwie sinnlos. Also es ist schwierig.
Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass man alle Seiten in der Politik beleuchten will. Also letztlich will ja jede Partei die eigene Sichtweise verdeutlichen. Und da ist es natürlich toll, wenn Parteien bei der Wahrheit bleiben, sage ich mal. Aber dass diese Wahrheit sehr einseitig oder nur teilweise kommuniziert wird, das ist eigentlich auch immer klar.
Und ich würde sogar noch weitergehen, dass man bei vielen Themen gar nicht ohne Auslassung auskommt. Es ist so komplex, Dinge, jetzt gar nicht mal, weil man irgendwie eine Beeinflussung machen will, sondern weil es einfach gar nicht geht, den gesamten Hintergrund zum Beispiel darzustellen. Und deshalb sind, glaube ich, alle Formen von Medien oder halt auch solchen Reden sind immer eine Auswahl und müssen das, glaube ich, auch sein.
Ich glaube, das kann mal mehr, mal weniger kritisch gesehen werden. Vielleicht kann man sich darauf ganz gut einigen. Wir sind jetzt gerade sehr, ich sag mal, sehr neutral, gedankenneutral unterwegs und glauben mitunter an das Gute. Aber ich sag mal, es gibt ja verschiedene, ich denke jetzt konkret an dieses dieses Efficiency-Programm in Amerika gerade, was da läuft, wo echt alles drunter und drüber geht. Aber trotzdem, wenn man nur den richtigen Leuten zuhört, werden eben nur Erfolge transportiert. Und das ist schon sehr einseitig. Und da ist natürlich die Frage, ob das so sein sollte und ob man sowas nicht eventuell dann auch, ich sag mal, markieren sollte oder annotaten sollte. Aber das führt mich quasi in einen perfekten Übergang. Vielleicht erklären wir mal ganz kurz, was Community Notes sind und was Faktenchecker sind. Du darfst dir eins aussuchen, was du erklärst, dann übernehme ich einfach. Viel Spaß dabei.
Ja, das ist ja hier fast wie so bei so einer Abituraufgabe, wo man sich dann eine Klausur aussuchen darf, die man dann schreibt.
Ja,
dann fange ich mal mit dem Thema Faktenchecker an. Die dann, das ist ein bisschen schwierig von der Terminologie, weil sich das irgendwie, wir haben das Thema Faktenchecks und dann gibt es die Faktenchecker, die Faktenchecks durchführen. Und da ist die Kernidee einfach, okay, wir haben Instanzen, höhere Instanzen quasi, die Fakten haben, die beurteilen können, was die relevanten Fakten sind und die denen werden dann halt Aussagen vorgelegt. Da ist natürlich immer noch die Frage, welche Aussagen werden denen überhaupt vorgelegt. Mittlerweile gibt es ja so viele Aussagen bei Social Media, man kann ja nicht alle kontrollieren. Mhm. Und das sind dann ja zum Beispiel Presseagenturen oder halt auch anerkannte Medien insofern, die dann halt ein Statement dazu abgeben, ob Aussagen richtig sind oder nicht, und dann kann halt darauf verlinkt werden auf dem jeweiligen Social Media Portal, und im besten Fall hat man dadurch halt eine Einordnung und kann somit auch Falschaussagen entgegenwirken.
Also quasi, ich sag mal, Fakten werden professionell geprüft, wenn man es so nennen will. Professionell und ich glaube auch vor allem unabhängig, oder?
Ja gut, da ist natürlich die Frage, wen man fragt, ob so eine Presseagentur unabhängig ist
oder professionell.
Nicht. Genau. das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen in so einer Einordnung, dass das nur in der Gesellschaft oder in der Gruppe geht oder sinnvoll ist, die an Institutionen glaubt, die halt auch und halt auch an unparteiische Institutionen. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel, du hast ja eben schon das Thema ein bisschen angedacht, wenn ich jetzt so an Amerika denke, wo man halt eine sehr polarisierte Landschaft hat und beide Seiten haben irgendwie ihre eigenen Medien, dann ist es natürlich schwierig, solche Institutionen überhaupt zu finden.
Ja.
Aber wenn das geht, ist es eine Lösung, damit zu arbeiten.
Ja. Dann übernehme ich mal bei den Community Notes. Ich denke, das wird schnell erklärt sein. Da geht das Fact-Checking letztlich über die Community, so blöd es klingt oder so einfach es klingt. Das bedeutet, es gibt keine, ich sag mal, ausgewählten Instanzen mehr, die Aussagen Fakten checken sollen, sondern die User der entsprechenden Plattform werden das eben übernehmen. Also das Recht des Fact-Checkings wird, wenn man so will, zurück ans Volk gegeben, wenn man so sagen kann. Und da ist eben der Unterschied, ne? Also einmal professionelles, in Anführungszeichen professionelles und unabhängiges Fact-Checking versus die Community checkt Fakten. Das sind zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Und ich glaube, dass gerade hierzulande so eine gewisse Skepsis, insbesondere gegenüber der Community Notes, einhergeht. Kannst du dir das erklären? Oder kannst du das nachvollziehen? Hast du diese Skepsis auch oder bist du da so ein bisschen, boah, muss nicht schlimm sein, muss nicht gut sein, kann genauso sein, wie es vorher auch war. Was ist da dein Gefühl, deine Meinung?
Ich glaube, grundsätzlich, wenn man das jetzt einfach so deine kurze Erklärung hört, kann ich schon verstehen, dass Leute skeptisch sind, zu sagen, ja, und dann findet sich irgendwie die Wahrheit, aber wer äußert sich denn im Internet, das sind da eh nur Trolle, und dann führt das zu keinem gesunden Diskurs. Diese Argumentation kann ich schon verstehen und ich glaube, dazu muss man noch mal ein bisschen genauer in die Technik gehen, wie denn solche Community Notes dann technisch funktionieren können.
Ja.
Magst du dazu mal ein Beispiel geben?
Ja, genau. ich würde erstmal sagen, die Frage ist, ob Community Notes überhaupt funktionieren können. Letztlich müssen ja unterschiedliche Lager der gleichen Meinung sein, um zum Entschluss zu kommen, dass etwas faktisch einfach falsch ist. Ja, also wir haben ja gerade schon das Beispiel polarisierender Aussagen gehabt. Ich glaube, besonders leicht lässt sich das anhand politischer Lager verargumentieren, wo du einfach ein politisches Lager mit einer bestimmten Ansicht hast, die diese Ansicht verbreiten will. Und ich will behaupten, dort ist es sehr untypisch, dass die Leute des eigenen Lagers anderer Meinung sind als die Meinung, die verbreitet wird oder die Wahrheit, die verbreitet wird in dem Fall. Das heißt, man muss es bei Community Notes, und genau da bin ich eigentlich skeptisch, schaffen, dass Personen, die normalerweise unterschiedlicher Meinung sind, dort auf einmal die gleiche Meinung haben und zum Entschluss kommen, dass etwas falsch oder richtig ist. Und das stelle ich mir doch extrem herausfordernd vor, zumal dann potenziell Inhalte ausgespielt werden müssten, die der eigentliche User gar nicht sehen will. Also ich will vielleicht auch gar nicht Aussagen sehen, derer Wahrheit ich nicht folgen will. Und ich will mich vielleicht auch nicht, aktivieren in Anführungszeichen, um etwas zu melden oder wie man es dann auch immer gestalten will. Dann verlasse ich eher die Plattform und sage, diese Plattform, die ist nichts für mich, wenn ich die ganze Zeit Beiträge zugespielt kriege, die ich eigentlich nicht lesen will, wo ich der Meinung bin, dass die falsch sind. Ja, also ich, vielleicht hört man es raus, aber ich habe da auch eine sehr, ich sag mal, skeptische Haltung gegen Community Notes.
Ja, also kann ich absolut verstehen. Und es ist ja immer auch so dieses Dilemma, will ich mich da auf irgendwelche Diskussionen einlassen zu Themen, die mich entweder nicht interessieren oder wo ich halt auch mit Leuten diskutiere, mit denen ich eigentlich gar nicht diskutieren will.
Ja,
das ist halt so eine Sache, dann darauf, da bei so einer Sache darauf zu bauen, dass Leute da quasi ihre Freizeit für verwenden, ist natürlich auch immer schwierig. Von daher ist das natürlich auch so ein Problem, wie ich dazu denke, ist auch so ein bisschen so diese Idee der Community Notes oder diese Community, die sich selber quasi accountable hält,
ja,
und den Diskurs pflegt, das geht, glaube ich, nur für die letzten Meter, wenn man schon eine sehr gute Community hat, die sich in vielen einig ist, die einen gewissen Anspruch an die Inhalte hat, dann kann man, glaube ich, durch solche Mechanismen nochmal so ein paar Prozent rausholen, um die Diskursqualität zu verbessern. Aber was halt nicht geht, ist bei einer Community, die sich grundsätzlich uneins ist,
ja,
dann ist man, glaube ich, auf verlorenem Posten. Gibt es denn so Beispiele für Communities, wo das vielleicht ganz gut funktioniert?
Auf jeden Fall. Das kann ich dir klauen aus diversen Vorgesprächen. Ich würde sagen, Wikipedia ist so ein sehr, sehr tolles Beispiel. Da habe ich aufgepasst, wo das sehr gut funktioniert. Ich meine, da werden die Beiträge ja von den Communities gepflegt und eben auch kontrolliert. Da gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, kein professionelles Fact-Checking hinter. Da ist die Community der Faktencheck. Wobei man auch hier sagen muss, und die habe ich, glaube ich, auch von dir gelernt, die Community ist natürlich vergleichsweise klein. Ja, also Wikipedia ist ein sehr, ich sag mal, akademisches Umfeld mit nochmal ganz anderen Ansprüchen als jetzt meinetwegen Instagram, Facebook und Co. Und wahrscheinlich lässt sich das dort im Kleinen eher umsetzen als im Großen, ne?
Und ich glaube, es liegt halt auch einfach an den Themen. Die Menge,
ja.
Die Menge der Themen, die so bei Wikipedia bearbeitet wird, ist relativ unkritisch. Natürlich gibt es auch hochproblematische Artikel, wo viel Diskussion passiert und wo sicherlich auch verschiedene Gruppen ein sehr verschiedenes Bild transportieren wollen. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt Teile bei Wikipedia, die wo das nicht so ist.
Ja.
Ja, gerade wenn ich jetzt so an den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich zum Beispiel denke, ja, da gibt es halt auch vieles, was etablierte Fakten sind und wo man sich dann vielleicht über Darstellung streitet oder Didaktik.
Ja.
Und ich glaube, das färbt dann auch auf andere Bereiche ab, weil man halt da ein gutes Fundament hat, so eine Community zu bauen.
Ich glaube, bei Wikipedia hast du eine Seite zu einem Thema. Oder wir können es an Personen ausmachen. Ne? Du hast bei Wikipedia zu einer bestimmten Person ein Porträt. Dieses Porträt gibt es vielleicht noch in verschiedenen Sprachen, aber prinzipiell gibt es für diese eine Person eine bestimmte Seite. Wenn du jetzt auf Social Media unterwegs bist, dann gibt es innerhalb von Social Media über die gleiche Person vergleichsweise viel Inhalt. Und ich glaube, das ist im Anspruch des Kontexts, der geliefert wird, einfach grundlegend verschieden. Und ich glaube, dass wir hier ein sehr schönes Beispiel haben, wo Community Notes tatsächlich sehr gut funktionieren. Eben, wie gesagt, weniger Inhalte, kleinere Communities, da klappt das schon. Auch wenn da sehr viele Trolle auch unterwegs sind. Aber ich glaube, die Auswirkungen sind dann doch andere. Jetzt haben wir, wir haben teilweise schlecht, teilweise gut über Community Notes geredet. Das nächste wären natürlich die Faktenchecker, im herkömmlichen Sinn. Kannst du dir erklären, warum Leute weg von den Faktencheckern wollen? Jetzt vielleicht auch ohne diesen Leuten etwas Böswilliges unterstellen zu wollen.
Ja gut, also ich weiß nicht, manche würden jetzt vielleicht sagen, das ist immer noch böswillig. Ich würde das, jetzt erstmal hier entspannter sehen, ist ja das Argument, so eine Social-Media-Plattform, die will ja in erster Linie erstmal Geld verdienen,
ja.
So würde ich sagen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn die Community das angeblich auch selber kann, warum soll ich dann externe Agenturen oder Medien dafür bezahlen, Fakten zu checken? Ja, das ist ja ganz charmant, da gibt es dann auch eine technische Lösung,
ja.
Und dann spart man sich halt den Schritt. Und wenn man es jetzt mal im Idealfall denkt, könnte das ja auch noch dazu führen, dass das Engagement mit der Plattform noch höher wird von den Nutzern. Und das ist ja auch gut für eine Social-Media-Plattform. Also kann ich schon verstehen, dass es rationale Gründe gibt, davon wegzugehen.
Ja, aus Sicht der Social-Media-Plattform selbst, ne? Ist smart, ja klar. Ne? Es werden Kosten auf der einen Seite eingespart, Personalkosten womöglich, und auf der anderen Seite hast du mehr Interaktion, weil die User sich auf einmal accountable, also verantwortlich für die Inhalte fühlen. Guter Gedanke. Vielleicht ganz grundsätzlich noch so ein, ich meine, es gibt ja durchaus skeptische Gedanken, die sagen, man muss halt ein Vertrauen in die Medienlandschaft haben irgendwo, ne, um den Faktenchecker zu vertrauen. Das ist ja genau das, was ich sagte. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie transparent es ist, welche Medien jetzt zum Fact-Checking hinzugezogen werden. Aber was man weiß, ist, dass eigentlich fast alle Medienblätter in irgendeiner Weise, ich sag mal, eine Färbung der eigenen Meinung haben. Die muss nicht besonders stark ausgeprägt sein, aber man hat natürlich im Faktencheck immer auch wieder eine Person hinter, die unter Umständen eigene Meinungen hat und eigene Wahrheiten kennt, um es mal so zu formulieren, wo man dann auch einfach die Frage stellen kann, wie verlässlich ist der Faktencheck als solcher, wenn der eventuell nur in Anführungszeichen von 1, 2 oder 3 Personen gecheckt wird, während du bei den Community Notes unter Umständen Hunderte, wenn nicht sogar Tausende an Checkern hättest. Ne? Also den Gedanken, den kann ich da grundlegend verstehen, will ich mal behaupten. Und eine andere Sache, die hattest du ja auch gesagt, wir haben eine riesige Menge. Also wir haben eine riesige Menge an Inhalten und da kann man sich die Frage stellen, ob es überhaupt möglich ist, diese zu checken. Also ich sag mal, wenn überhaupt wird, oder generell wahrscheinlich wird weniger als 1% aller Inhalte professionell gefaktencheckt, wenn man das so sagen kann, ohne dass ich diese Zahl jetzt belasten kann. Aber ich kann es mir vorstellen, dass täglich so viele Inhalte hochgeladen werden, dass es gar nicht so einfach ist, alle professionell gegenzuchecken, sodass man da auch die Frage stellen kann, gut, wenn jetzt eh nur ein Bruchteil aller Beiträge gefaktencheckt werden kann, wo ist da eigentlich der Unterschied, wenn ich das jetzt an die Community abgebe? Also so gravierend kann das ja theoretisch dann gar nicht mehr sein. Könnte man meinen. In dem Kontext vielleicht Transparenz. Ich glaube, es ist wichtig, dass egal für welche Methode man sich entscheidet, dass der Prozess, der zu einem Faktencheck führt, transparent ist. Und wenn ich jetzt so überlege, was wir transparent machen wollen, dann wären das im Falle der professionellen Faktenchecker die Art und Weise, wie entschieden wird, welche Beiträge überhaupt gefaktencheckt werden. Ich denke, da sind ja klassische Recommender-Systeme hinter. Oder hättest du da noch andere Ideen, wie Sachen oder wie kann eine Plattform entscheiden, welcher Beitrag jetzt gefaktencheckt werden soll oder eine Agentur?
Ja, also ich glaube, wie du schon richtig gesagt hast, da wird man irgendeine Form von Recommender-System haben und das sagt dann, ja, das sind die Top, was weiß ich, das ist das Top 1% der Sachen, die man checken sollte, dann noch da drunter und dann kann man halt irgendwo den Cut setzen, so je nachdem, wie viel Geld man halt für Faktenchecks ausgeben will. Mal ganz salopp gesprochen und da fließen natürlich verschiedene Dinge wahrscheinlich ein. Ja. Einerseits gibt es sicherlich Themen, die kontroverser sind als andere, wo man eher checken muss. Also weiß ich nicht, bei allen Nachrichten herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag oder so.
Ja.
Oder da ist vielleicht nicht so wichtig. Oder wenn sich irgendwie Leute über ein Fußballspiel unterhalten auf einer Social-Media-Plattform, vielleicht auch nicht so wichtig. Für manche vielleicht schon, aber würde ich jetzt mal so allgemein sagen. Und das kann natürlich eine Sache sein. Also klassisch ist das ja so eine Sentiment-Analyse und das kann man natürlich auch mittlerweile mit einem Sprachmodell oder so sehr, sehr gut abbilden. Und dann ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor die Reichweite. Ja, wenn ich irgendeinen Quatsch poste und das lesen nur meine drei besten Freunde, dann muss das nicht gefaktencheckt werden, aus meiner Sicht. Mhm. Dass diese Relevanz natürlich auch noch mal eine Dimension gibt. Und darauf kann man dann seinen Recommender bauen und auswählen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man da Transparenz schafft.
Ja.
Und ich würde sagen, da gibt es zwei verschiedene Stufen der Transparenz. Man kann natürlich einerseits erstmal die Daten verfügbar machen. Ja, was wurde überhaupt in der Vergangenheit zum Check geschickt?
Mhm.
Und dann natürlich auch noch, was ist das Ergebnis? Da ist, glaube ich, die gerade halt auch die Verfügbarkeit wichtig, dass man, wenn man das checken will, sich das relativ einfach an die Daten kommt und nicht erst mühselig zusammenklauben muss aus einem riesigen Korpus, was dann natürlich auch wieder teure Datentransformation ist, so als Data Scientist gesprochen. Das ist natürlich nur ein Schritt, weil der natürlich nicht erklärt, wieso wurden denn die Sachen vorgeschlagen. Und dafür wäre es natürlich wirklich wichtig, den Algorithmus im weitesten Sinne für die Auswahl auch transparent zu machen.
Glaubst du an Open Source in dem Kontext?
Ja, es war ja schon ein kritischer Punkt. Das sind natürlich so diese Sprachmodelle zum Beispiel.
Ja.
Und was ist da überhaupt Open Source? Ja. Das ist natürlich dann die Frage, wenn der Mechanismus so komplex ist, dass man da gar nicht mehr in dem Sinne reinschauen kann,
ja,
ist es natürlich ein Problem. Und da ist dann natürlich auch wieder die Diskussion, was ist denn wirklich Open Source? Ist Open Source, ich kann das, den Recommender nehmen und den quasi auf eigene Daten wirken lassen und kriegt dann die Ergebnisse, kann da halt mitmachen, was ich will. Das sagt mir ja noch nicht, wie das genau funktioniert. Dann muss ich gegebenenfalls viel Reverse Engineering machen und komme dann vielleicht auf Ergebnisse, auf vieles nicht. Es ist mehr wie so eine Blackbox. Oder kann ich wirklich in den Code reinschauen, den verändern? Und das würde ich sagen, wäre dann der Goldstandard, dass wirklich alles verfügbar ist, um das nachzuvollziehen. Das kann natürlich bisweilen schwierig sein, weil da gehören dann natürlich auch Daten dazu, auf dem das trainiert wurde.
Und vor allem musst du in der Lage sein, diese Daten auch zu nutzen, ne?
Genau. Und dann, dann ist es natürlich schon sehr schwierig, wie man das macht. Ob man dann sagt, okay, wir haben hier zumindest mal einen Ausschnitt aus den Daten, die vielleicht auch noch pseudonymisiert wurden. Und damit kann man schon mal was machen. Aber das öffnet natürlich Tür und Tor für Tricksereien, wenn man das nicht will. Also ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich die Intention der jeweiligen Organisation. Also auch da braucht es ja ein Vertrauen, dass die wirklich die relevanten Dinge öffentlich stellen und vielleicht auch zu ihrem Modell einfach faktengetreue Erklärungen veröffentlichen. Wie funktioniert das eigentlich? Weil sonst ist die Hürde ja, bis man da irgendwas machen kann, riesig, um das überhaupt nachzuvollziehen. Und das ist auf jeden Fall ein schwieriges Feld, aus meiner Sicht.
Ja, ich würde auch sagen, Vertrauen durch Transparenz ist die Lösung. Ich finde auch, generell ist es schwer, sich vorzustellen, was da eigentlich alles passiert. Es wäre toll zu sehen, welche Beiträge gefaktencheckt werden, professionell, und welche nicht, um daraus gegebenenfalls auch, ich sag mal, Färbungen der Modelle, die Sachen zum Faktencheck vorschlagen, auch offenzulegen. Weil ich glaube gerade, dass das auch ein großes Problem ist, dass sich grundlegend Personen missverstanden fühlen oder benachteiligt fühlen im Zweifel durch die Faktenchecks, weil sie vielleicht sagen, ich werde dauernd gefaktencheckt, aber andere vielleicht nicht und die machen auch Falschaussagen oder solche Sachen. Ich glaube, Transparenz ist der richtige Schritt. Aber ich finde es auch interessant, dass man sagt, Open Source bietet nicht das Level an Transparenz, welches man sich erhofft. Ne? Also gerade dieses Datenbeispiel, worauf werden Sachen trainiert, das muss ja ein Teil der Open Source Landschaft sein. Und ist vielleicht auch sogar was für einen eigenen Podcast. Ne? Also ist sowas wie DeepSeek wirklich Open Source oder nicht? Beziehungsweise ist das Modell, was rauskommt, was man selbst nutzen kann, reicht das, um zu sagen, das ist jetzt Open Source oder nicht? Ein eigenes Thema. Sehr schön. Ich finde, ehrlich gesagt, diese Folge, die ist knackig, die ist kurz, die ist für mich rund, auch wenn wir jetzt natürlich keine finale Aussage dazu bringen, was besser oder schlechter ist. Ich glaube aber, das muss man nicht, oder?
Ich glaube auch, einmal muss man das nicht und zweitens ist es auch relativ schwierig, das abschließend zu sagen. Ich glaube, beides hat irgendwo seine Berechtigung und wir haben über Fälle gesprochen, wo das eine sinnvoll ist, wo vielleicht das andere sinnvoll ist.
Ja, ich finde, das reicht. Ne? Ein bisschen Kontext haben wir zu beiden Sachen geboten. Ich bin dir sehr dankbar fürs Dabeisein, für das freiwillig Erklären mitzumachen. Ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Tag und ich sage mal bis zur nächsten Folge dann.
Ja, danke, Janis. Bis dann.